House of Nerds, der Cybersecurity-Podcast aus Darmstadt.
Ja, und selbst wenn der Quantencomputer dann nicht da ist, haben wir eine ganze Schar von Ersatzalgorithmen. Lass uns das nutzen, Quantencomputer hin oder her. Weißt du, bei welcher Firma du deine Daten hast? Kannst du bei allen Firmen irgendwie deine Daten löschen lassen oder einsehen? Du weißt doch gar nicht, wo deine Daten sind. Also mir ist noch kein Fall untergekommen, den man mit Blockchain lösen kann, den man nicht hätte auch anders lösen können und zwar besser.
Hallo und herzlich willkommen im House of Nerds, dem Cybersecurity-Podcast aus der IT-Sicherheitshochburg Darmstadt. Hier sprechen wir regelmäßig mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern über ihre Forschungsarbeit sowie über deren Anwendung im Alltag und die Auswirkungen auf Wirtschaft und Gesellschaft. Heute sprechen wir mit Alexander Wiesmeier. Ich bin Oliver Küch, bin PR-Mitarbeiter am Nationalen Forschungszentrum Athene und mit mir hier im Studio ist wieder meine liebe Kollegin Anna Spiegel. Moin Anna.
Ja, hallo, ich bin Anna Spiegel. Ich arbeite im Marketing am Fraunhofer SET und zu Gast im House of Nerds heute ist Alexander Wiesmeier. Er ist Professor für Cybersecurity und die Grundlagen der Informatik an der Hochschule Darmstadt und er leitet gemeinsam mit Professor Dr. Christoph Kraus die Forschungsgruppe Applied Cybersecurity Darmstadt. Er befasst sich mit kryptografischen Technologien, speziell im Bereich Automotive, Railway, eingebettete Systeme, IoT und Cloud. Ja, herzlich willkommen. Wir freuen uns sehr, dass du da bist. Möchtest du was ergänzen oder korrigieren?
Ergänzen, korrigieren. Im ATSD bin ich hier mit Christoph Kraus zusammen und er ist eigentlich derjenige, der so Automotive und so. Railway macht. Ich mache eher so die Krypto. Applied Crypto. Mhm. Und zusammen geben wir dann halt das ideale Team ab.
Sehr schön.
Entweder oder.
Schön, dass du da bist. Wir starten immer, ich weiß nicht, ob du uns schon mal gehört hast, aber wir starten meistens so zum Warmmachen mit so einem kleinen Entweder-Oder.
Okay.
Ich nenne immer Begriffspaar und du musst dich für einen der Begriffe entscheiden.
Gut.
Ja, und das möglichst schnell, dass man wenig nachdenken, intuitiv entscheiden, wenn es geht.
Ja.
Okay, fängt einfach an, tut nicht weh. Kaffee oder Tee?
Tee.
Kekse oder Kuchen?
Kuchen.
Metallica oder AC/DC?
Boah, AC/DC.
Eule oder Lerche?
Eule.
Python oder C++?
C++ gibt's nicht.
C++, Entschuldigung.
C++.
Netflix oder Disney+?
Netflix.
Amazon oder Netflix?
Netflix.
Steganographie oder Kryptographie?
Krypto.
Transposition oder Substitution?
Brauchen wir beides.
Cäsar oder Visionär?
Visionär, wobei es auch nicht viel besser ist.
Codierung oder Chiffrierung?
Eine Chiffrierung ist eine Codierung, das ist kein Entweder-Oder.
iPhone oder Android?
Android.
Signal oder WhatsApp?
Signal.
Threema oder Signal?
Signal.
Captain Kirk oder George Lucas?
George Lucas.
Schach oder Go?
Go.
Harry Potter oder Herr der Ringe?
Herr der Ringe.
Pokémon Go oder Brawl Stars?
Kann ich beides nicht.
Playmobil oder Lego?
Lego.
Diffy oder Hellman?
Beide.
PGP oder S-MIME?
S-MIME.
RSA oder AES?
Völlig unterschiedliche Sachen.
Windows oder Mac?
Windows.
Gamer oder Bastler?
Eher Bastler.
PayPal oder Apple Pay?
PayPal.
Passkeys oder Zwei-Faktor?
Zwei-Faktor.
Bayern oder München?
München.
Darmstadt oder Dieburg?
Darmstadt.
Rad oder Auto?
Auto.
Sommer oder Winter?
Winter.
Oh. Dann ist ja für dich im Moment nicht ganz so schlimm.
Nee.
Ja, da waren ein paar Begriffe dabei. Vielleicht kannst du uns dazu noch ein bisschen was sagen. Also ich habe die natürlich einfach mal so ein bisschen wild gestöbert.
Ja.
Codierung und Chiffrierung war gar kein Widerspruch.
Nee, das eine ist eine Spezialisierung vom anderen.
Okay, also kannst du es
ja, eine Codierung im ganz Allgemeinen ist einfach eine Art und Weise, eine Information, nehmen wir mal wieder einen Buchstaben, darzustellen, so dass er gespeichert werden kann, aufgeschrieben werden kann, übers Netz übertragen werden kann. Zum Beispiel ist der Morsecode eine Codierung. Dann ist halt A irgendwie, ich weiß, ich kann jetzt nicht morsen, irgendwie Punkt, Strich, Strich, Punkt, irgend sowas. Ne? Und B ist ein anderer. Das ist eine Codierung. Da steht überhaupt nicht im Vordergrund, dass irgendwie was geheim gehalten wird oder so. Da wird einfach nur eine Information in eine bestimmte Form gebracht, dass es schön handelbar ist. Mhm. Eine Chiffrierung ist eine Form der Codierung und da steht dann im Vordergrund, wir wollen die Information so darstellen, dass man sie ohne Kenntnis von Geheimnissen oder Ähnlichem eben nicht mehr zurückkodieren kann. Und dann hat man die Geheimhaltung. Mhm. Und eine Chiffrierung ist eine Codierung.
Alles klar. Dankeschön für die Erläuterung. Dein Spezialgebiet ist die angewandte Kryptographie.
Genau.
Deswegen habe ich auch gedacht, wir machen mal einen praktischen Einstieg. Was heißt Gnufutenefen Tanafak?
Gnufutenefen Tanafak.
Immerhin kannst du es wiederholen, das hätte ich noch nicht gekonnt. Also.
Das wird eine einfache Verschiebungschiffre sein oder sowas.
Sowas Ähnliches, genau. Ja, das ist so eine. Also, das Internet hat mir erzählt, das ist Grüfnisch, ein Schweizer Jugendgeheimsprache. Aber es gab hier Menschen, die behaupteten, das sei die Hühnersprache aus Kalle Plomqvist.
Die auch. Ist zumindest ähnlich. Also, ja. Das ist, glaube ich, ein ähnliches Prinzip.
Und dann heißt es Guten Tag wahrscheinlich.
Ja, genau. Guten Tag, genau. Man nimmt den Vokal, glaube ich, den letzten und ergänzt den dann immer.
Ah, dann. Okay, dann genau. Keine Verschiebung, ist egal.
Ja, genau, sind wir ein bisschen reingekommen. Und damit vielleicht gleich zu deinen Athene-Aktivitäten. Mhm. Du bist da beteiligt am Projekt Portunus.
Ja.
Genau, vielleicht erzählst du uns mal, worum es da genau geht.
Das Projekt Portunus machen wir von drei Instituten zusammen. Mhm. Das Fraunhofer SIT ist beteiligt, die TU Darmstadt ist beteiligt und die Hochschule Darmstadt. Wo ich bin. Das Projektleiter ist die TU Darmstadt, beziehungsweise der Andreas Koch dort. Und in dem Projekt geht es darum, Post-Quantenkryptographie nutzbar zu machen. Und es gibt so gewisse Defizite zwischen verschiedenen Gruppen, die sich mit Post-Quantum-Kryptographie befassen. Es gibt halt Leute, die erfinden diese Algorithmen. Mhm. Das sind dann die sehr mathematisch angehauchten Kryptografen. Die schmeißen da mit Formeln um sich.
Genau, also wir hatten auch schon ein paar Mal das Thema hier mit der NIST-Challenge und den Verfahren, die da gerade in der Auswahl sind. Genau. Und das sind eher so die mathematischen Leute, ne? Die machen dann ihre Beweise.
Genau, da gibt es dann Beweise dazu. Es gibt dann auch Referenzimplementierungen, aber da geht es eigentlich um die Mathematik hinter der Sache. Mhm. Dann gibt es die Leute, die müssen diese Algorithmen dann zum Beispiel in Hardware gießen, damit es schnell wird. Ne? Man kann die Algorithmen in Software laufen lassen oder man kann sie auch in Hardware laufen lassen. Ja, und da braucht man einen völlig anderen Satz von irgendwie Skills und Kenntnissen. Ne? Das ist, muss irgendwie rübergebracht werden. Und dann gibt es die Leute, die die ganze Sache hinterher benutzen müssen. Also die Programmierer, jetzt geht es nicht um die Endnutzer, sondern irgendjemand hat dann eine Bibliothek mit kryptografischer Hardware, Algorithmen, die in Hardware zum Beispiel implementiert ist. Und die muss dann eingesetzt werden. Und das ist auch nicht so einfach. Da kann man sehr viel falsch machen. Ja, und da gibt es auch Untersuchungen dazu, dass viele Sicherheitslücken entstehen, dass halt Krypto einfach falsch benutzt wird.
Mhm. Was sind da so typische Implementierungsfehler?
Ja, also das, wo mir die Haare immer zu Berge stehen, sind so festcodierte Schlüssel oder Schlüssellängen oder sowas. Ne? Oder dass man einfach den falschen Algorithmus für den falschen Anwendungsfall wählt, solche Dinge. Und die Aufgaben sind jetzt so verteilt in diesem Projekt, oder ich fange mal so an, wenn man Kryptographie oder auch andere Algorithmen betrachtet, es gibt häufig so unterliegende mathematische Bausteinchen, die in mehreren Algorithmen vorkommen. Jetzt bei PQC ist oft Gitter passiert, ne? Und so die grundlegende Gitter-Mathematik, nenne ich es jetzt mal, ne? Die kann man benutzen, um dann verschiedene Algorithmen zu bauen. Wir nennen das jetzt die Intrinsics, ne? Und die müssen erstmal rauskristallisiert werden, dass man weiß, ja, hier gibt es so kleine Bausteinchen, aus den Bausteinchen kann man dann Krypto bauen und diese Bausteinchen wollen wir dann in Hardware gießen. Also nicht die ganzen Algorithmen könnte man auch, sondern eben nur die Bausteine beschleunigen. Mhm. So, die TU Darmstadt kümmert sich um die Hardware. Mhm. Ne? Also das, wie kann man so Algorithmen in Hardware gießen? Da wird eine Metasprache sozusagen erzeugt. Man formuliert die Algorithmen dann mit den Intrinsics in einer bestimmten Sprache. Und die Übersetzung, naja, in was dann in Hardware gegossen wird, soll automatisch erfolgen. Und dann fällt halt hinten, ich sag's mal so ganz profan, hinten die richtige Hardware raus. Mhm. Oder die Hardware wird dann entsprechend bespielt. Und wir, die Hochschule Darmstadt, wir beschäftigen uns dann mit der dritten Komponente. Der Programmierer muss das ja dann benutzen können. Mhm. Ne? Da braucht man dann die entsprechenden Interfaces. Die sollen das leicht ansprechen können und sollen nicht so viel falsch machen können dabei. Ne? Das geht bis hin im Extremfall dazu, dass die Algorithmen gar nicht mehr auswählen können oder müssen, sondern dass die unterliegende Bibliothek sagt, für deinen Anwendungsfall mache ich dir jetzt die...
Dass der Programmierer scheint...
Den Algorithmus, genau, ja, und... Ja. Um möglichst viele Fehler zu vermeiden. Und dann geht es tatsächlich so weit, dass die Algorithmen ja über die Zeit altern, schlechter sozusagen, braucht man andere Schlüssel oder andere Algorithmen. Und dieser Umtausch, also das Idealbild wäre, wenn das auch automatisch geht. Mhm. Das bringt jede Menge Probleme mit sich und da beißen wir uns gerade die Zähne dran aus, will ich jetzt nicht sagen, aber da sind wir hart am Arbeiten dran.
Ja, aber gut, dass man dann noch jetzt in einem großen Kontext arbeitet hier bei Athene, dann, dass man überhaupt das weiterführen konnte dann mit den Ersatzleuten, sage ich mal. Ab und zu habe ich mit den Kollegen schon immer mal über Krypto gesprochen. Und mir ist immer noch nicht ganz klar, wie du sagst, ne? Also das ist ja so stufig aufgebaut. Manchmal reden die Kollegen von Primitiven und dann weiß ich nicht, was meint das eigentlich? Also kannst du es noch mal ein bisschen erläutern, diese Stufigkeit?
Also was ich jetzt gerade erläutert habe, das waren die Intrinsics. Daraus sind die Primitive aufgebaut. Mhm. Also Intrinsics sind so kleine mathematische Bausteinchen, mit denen man dann eine Primitive bauen kann. Eine Primitive ist dann sowas wie Verschlüsselung, Signierung, Signatur.
Also eine Grundfunktion. Hashing,
eine kryptografische Grundfunktion, das sind die Primitive. Ja, und mit den Primitiven kann man dann weitere Funktionen aufbauen. Das sind dann sehr häufig Protokolle.
Mhm. Ja, genau, das wäre die nächste Stufe, die ich gefragt hätte.
Genau, das sind dann die Protokolle. Ne? Da werden dann die Primitive oder mehrere Primitive manchmal, meistens sogar zusammengesetzt. Mhm. Protokolle laufen eigentlich immer in Interaktion aus. Da gibt es dann auch zwei Partner, die zum Beispiel miteinander reden oder E-Mails austauschen oder Ähnliches. Ne? Müssen keine menschlichen Interakteuren sein. Oft sind es zwei Maschinen, die miteinander reden oder Mensch-Maschine oder ähnliche Dinge. Und so wird es dann aufgebaut, ja.
Okay, danke schön. Habe ich es ein bisschen besser wieder mal sortiert gekriegt im Kopf. Anna, magst du auch was fragen?
Geht es in Portunus eigentlich speziell um Postquantenkryptographie oder ist es allgemein, wie man das in die Anwendung bringt?
Die Intrinsics und das Bringen auf die Hardware, das ist schon sehr nah an PQC, insbesondere die Intrinsics sind ja dann welche, wo man PQC draus machen kann.
Vielleicht müssen wir PQC kurz erläutern.
Postquantenkryptographie.
Genau.
Das wär's.
So, bei der Metasprache und der automatischen Übersetzung in irgendwas, was dann in einen Hardware-Compiler, nenne ich es mal, reinfließen kann, da bin ich jetzt nicht der Experte. Ich denke aber, das kann man auch für Nicht-PQC-Dinge benutzen. So mit meinem, wie ich die Sache sehe, ist da der PQC nur der Anwendungsfall. Und bei dem, was wir machen, die Bibliothek oder die API, da ist ganz explizit nicht nur PQC, sondern da sollen explizit auch klassische Verfahren benutzt werden können und auch welche, die es noch gar nicht gibt. Ne? Vielleicht gibt es ja in ein paar Jahren irgendwie nochmal ein neues Paradigma und die sind da explizit mit drin. Das soll kryptoagil sein, nennen wir das. Ne? Dem soll die Krypto, die eigentliche Krypto, die er benutzt, soll unabhängig davon von der Schnittstelle sein und die soll auch dynamisch ausgetauscht werden können.
Also, dass man das schnell anpassen kann, wenn die Kryptografie veraltet und es nicht unsicher ist.
Und am besten ohne irgendwie nochmal einen Programmcode zu gehen, sondern einfach über Parameter, ne, oder Konfiguration und vielleicht mal eine Bibliothek nachschieben, wenn es einen neuen Algorithmus gibt, den es vorher nicht gab. Auch wieder so eine Vision, arbeiten viele dran, kann man bis zu einem gewissen Grade gut machen und irgendwann ist es dann nicht mehr so einfach. Ne? Insbesondere, wenn es dann wieder um Hardware geht. Wenn es die Hardware nicht kann, kann es halt nicht. Was will man dann machen? Ne?
Dann gibt es ein neues Projekt. Ja.
Genau. Aber wir schalten in unserem Teil auch auf Softwarebibliotheken um. Also unser Teil ist sehr... Da ist PQC auch nur ein Anwendungsfall, definitiv.
Okay. Ja, wir sind so ein bisschen jetzt wir hatten mit PQC jetzt angefangen. Vielleicht sollten wir noch so ein bisschen die Schleife machen, warum wir das überhaupt fragen. Wir hatten das auch schon in früheren Folgen. Der Quantencomputer steht ja sozusagen vor der Tür. Und damit wird viele klassische Verschlüsselung automatisch unsicher. Also die kann dann mit Hilfe eines Quantencomputers schnell gebrochen werden. Damit werden automatisch eigentlich die meisten Verschlüsselungsverfahren, die wir im Alltag so verwenden, unsicher. Und deswegen forscht man an Postquantenkryptographie, also an alternativen Algorithmen, die durch einen Quantencomputer nicht gebrochen werden können. Die Postquantenkryptographie. So. Und ich wollte mal fragen, wir hatten das, der Oliver und ich, wir hatten das verfolgt, dass die NIST, also so eine internationale Standardisierungsorganisation aus den USA, die hatten einen Wettbewerb ausgerufen für Postquantenkryptographie-Algorithmen. Also, dass man halt neue Algorithmen erfindet, so hier, wir brauchen das, liebe Forschende der Welt, strengt mal eure Köpfe an. Genau. Und das war ja ein mehrstufiges, jahrelanges Verfahren.
Läuft auch noch.
Läuft auch noch. Das wollte ich nämlich gerade fragen. Wie weit ist man denn da eigentlich? Gibt es jetzt schon einen oder mehrere fertige PQC-Algorithmen, die, sag ich mal, Quantencomputer sicher sind?
Algorithmen gibt es viele. Ich denke, du fragst nach einem fertigen Standard.
Genau, das meine ich.
Standardisierte Algorithmen.
Ja.
Fast, sage ich mal. Der NIST wollte ursprünglich 3 Runden machen. Die 3. Runde ist vorbei und da sind auch Standardisierungskandidaten rausgefallen, die jetzt in der Standardisierung sind. Jetzt, wenn ich so drüber nachdenke, ich glaube, die sollten tatsächlich Mitte 2024 fertig sein. Ich glaube, 23 sind die Draft-Standards rausgekommen und 24 sollten sie fertig sein. Ich wüsste aber jetzt nicht. Entweder habe ich es nicht mitgekriegt oder sie sind noch nicht fertig. Die NIST ist aber sozusagen noch weiter dran. Es gibt jetzt noch eine 4. Runde, weil die gerne Verfahren möchten, verschiedene Verfahren standardisieren möchten, die auf verschiedenen mathematischen Problemen beruhen.
Ja.
Und aus der Runde 3 sind halt sozusagen welche rausgefallen, aber nicht genug, sage ich mal, oder nicht die
nicht für alles, was man braucht.
Ja, man kann mit jedem Algorithmus, also mit den zum Beispiel Schlüsseltauschalgorithmen, ne, kann man mit jedem das machen, was man machen will, ne? Aber sie wollen halt sich absichern und sagen, ich will das auf verschiedene Arten machen können, nicht weil es der Anwendungsfall verlangt, sondern weil vielleicht der eine sicherer ist als der andere und wir wissen es noch nicht. Dann haben die natürlich auch verschiedene mathematische Verfahren, haben dann verschiedene Vor- und Nachteile. Eben der eine hat irgendwie vielleicht längere Schlüssel, dafür ist der andere schneller und solche Dinge. Aber hier spielt mehr die Rolle, dass man sozusagen Gleichersatz haben will. Ne, dass man ein bisschen mehr Variabilität hat. Das gilt für die Schlüsselaustauschalgorithmen und für die Signaturalgorithmen. Da waren sie gar nicht zufrieden. Da haben sie jetzt nochmal einen neuen Call gemacht sogar. Also da fängt das Verfahren
ganz von vorne jetzt.
Von vorne wieder.
Okay, wow. Da bleibt es ja spannend.
Da kam was raus, aber nicht genug.
Okay. Dann der ein oder andere ist ja, glaube ich, dann auch...
Ja, Sphinx Plus wird standardisiert, das ist ein Signaturverfahren.
Und der Classic McAlice, was war mit dem?
Der ist jetzt in Runde 4.
Ah, okay.
Ah ja, und Zweig war noch drin, der ist bis in die 4. Runde gekommen und wurde dann gebrochen und ist jetzt komplett kaputt.
Ah.
Genau, ich glaube, das war nämlich der eine, wo dann irgendwie ein Gegenbeweis gefunden wurde.
Genau, und ist sozusagen... Ja, ich will jetzt nicht sagen in letzter Sekunde, aber sehr spät im Verfahren wurde entdeckt, dass der gebrochen ist. Und das ist auch so die Sorge, die bei vielen bei PQC mitschwingt. Das Ganze ist so neu, dass das immer wieder passieren kann, dass ein Verfahren, das man eigentlich sicher wähnt, plötzlich gar nicht sicher ist und nie war.
Okay, vielleicht nochmal, wenn ich darf, nochmal ganz kurz zu dem Projekt zurück. Ihr entwickelt da die API. Wird das nachher Open Source gestellt oder wie läuft das?
Ja, das ist der Plan, dass das dann Open Source gestellt wird. Wir sind aber halt noch nicht so weit.
Und PQC ist aber nur ein Anwendungsfall. Was habt ihr sonst noch für Anwendungsfälle? Und was macht so hart? Du hast gesagt, da knirscht es jetzt. Da muss man jetzt...
Also, das sind jetzt zwei Fragen. Ne? Ja. Also PQC ist sozusagen einer der Algorithmenfamilien, die man benutzen kann. Man kann aber auch einfach klassische nehmen. Ne? Also wenn jetzt die Bibliothek entscheidet, was genutzt werden soll und es gibt halt noch keine Quantencomputer, ne? Und dann kann man auch durchaus irgendwie noch RSA nehmen. Mhm. Und dann gibt es in jeder Familie verschiedene Algorithmen. Ne? Also, und die sollen untereinander getauscht werden können. Das heißt, PQC ist nur eine Sache, die diese API aufrufen kann. Alle Dinge auch und insbesondere vielleicht Sachen, die es noch nicht gibt. Warum ist das so schwer? Weil, wenn irgendwas austauschbar sein soll, wie so Lego-Steinchen, ne, da passt jeder auf jedes. Das ist nicht so in kryptografischen Algorithmen. Das hat man jetzt schon gemerkt. Ne? Wenn jetzt irgendwas eine symmetrische Verschlüsselung ist und dann gibt's halt nur irgendwie die Daten und der Schlüssel, dann geht es noch. Bei den PQC-Verfahren haben wir jetzt irgendwie, vorher gab es die asymmetrische Verschlüsselung und die wurde auch benutzt, um Schlüssel auszutauschen. Mhm. Ja. Jetzt wurden aber keine asymmetrischen Verschlüsselungsalgorithmen standardisiert, sondern Schlüsselaustauschalgorithmen, die man dann wieder mit einem anderen Trick irgendwie zur Verschlüsselung nehmen kann. Aber das ist halt plötzlich gar nicht mehr dasselbe. Das ist eigentlich nicht dasselbe Primitiv. Da haben wir wieder das Wort Primitiv. Ne? Wir ersetzen jetzt ein Primitiv durch ein ähnliches anderes. Mhm. Aber das passt nicht mehr so ganz genau in den freien Platz. Ne? Insbesondere für Protokolle ist das ein Problem. Mhm. Ne? Also da, und dann gibt es auch noch praktische Probleme, ne? Dass im PQC insbesondere die Schlüssel durchaus sehr viel länger sind, Signaturen länger werden, die Mathematik komplizierter ist, die ganzen Sachen länger dauern. Mhm. Ne? Ist dann...
Ist in der Anwendung dann nervig?
Ist in der Anwendung, oder man muss aufpassen, dass es für den Endnutzer dann nicht nervig wird. Hat auch was mit Ressourcenverbrauch zu tun. Manche Algorithmen kann man gar nicht mehr vernünftig auf irgendwie ganz klein, auf kleiner Hardware laufen lassen, ne, weil es dann zu lang dauert oder weil die gar nicht irgendwie, weil die batteriebetrieben sind, ne, und es dann irgendwie gar nicht mehr lange genug hält. Also der Strom nicht mehr irgendwie wie vorgesehen ein halbes Jahr hält oder solche Dinge, ne? Ja, da gibt es schon einige Herausforderungen.
Habe ich ein bisschen verstanden, was da Probleme sein können.
Also wenn ihr in einem Forschungsprojekt schon, sag ich mal, als Experten und Expertinnen da Probleme habt, wie macht das denn dann ohne so ein Know-how-Hintergrund eine Organisation oder eine Firma, die sich auf, sag ich mal, den Umbruch auf Postquantenkryptographieverfahren oder generell, wie stellt sich eine Firma dann kryptoagil auf, sage ich jetzt mal so? Also wie kriegen die das hin? Ja. Gibt es das überhaupt schon? Oder ist es irgendwie in den nächsten Jahren realistisch?
Also der Trend geht ganz deutlich dahin mit dem sozusagen PQC-Hype, nenne ich es mal, geht einher, was ich auch gut finde. Der Gedanke, wir müssen jetzt mal endlich kryptoagil werden, ne? Jetzt müssen wir tauschen, dann tauschen wir auch so, dass wir in Zukunft wieder tauschen können. Wie bereitet sich eine Firma darauf vor? Also eine Firma, die selber keine Kryptografie macht und nur Softwareprodukte kauft, ne? Also die könnte halt oder sollte darauf achten, dass, wenn sie Softwareprodukte neu erwirbt, dass die zumindest PQC-ready sind oder so kryptoagil sind, dass sie dann später nicht nochmal was Neues kaufen müssen. Aber das ist irgendwie so ein übliches, eigentlich ein Verhalten, das ich jeder Firma immer empfehlen würde. Nicht nur, wenn es um PQC geht. Ne? Also ich meine, wenn du was einkaufst, kaufst du zukunftssicher ein. Genau. Das ist so eine grundsätzliche Haltung. Ne? Also ich glaube, da ist es gar nicht so problematisch. Erstmal, es wird dann natürlich problematisch, wenn man mehr als eine Sache hat, die man kaufen muss. Ne? Und man muss irgendwie eine ganze Firma umstellen und dann wird eine Abteilung neu ausgestattet, die muss aber mit der anderen reden und die einen machen schon PQC und die anderen aber nicht. Dann gibt es da solche Probleme in der Migration. Mhm. Ja, da müssen tatsächlich die IT-Abteilungen überlegen, wann ziehen wir was, wie um. Wahrscheinlich auch sich entsprechende Beratung holen. Aber auch hier glaube ich, dass das kein Problem ist, das jetzt mit PQC neu gekommen ist. Ne?
So Kompatibilität
zwischen verschiedenen Abteilungen und Geräten. Ne? Kauft man hier mal ein neues Gerät, muss trotzdem mit dem anderen reden. Das ist ja. Also ich glaube, dass das da einfach eher so ein Standardproblem ist.
Ja.
Ne? Also, ein wiederkehrendes Problem in verschiedenen Facetten und jetzt ist es halt PQC. Für die.
Hat das Auswirkungen auf so Systeme wie Autos?
Ja. Autos haben auch sehr viele Chips drin, die reden miteinander.
Die sind ja auch ein bisschen länger unterwegs als ein Computer.
Die sind länger unterwegs, ja. Da gibt es auch sowas wie Over-the-Air-Updates, ne? Die kriegen dann tatsächlich Updates. Da sind Sicherheitsmechanismen drin, da ist Kryptografie drin. Das wird auch nach PQC umgestellt. Da haben wir jetzt auch ein Projekt in Aussicht, wo wir genau solche Dinge machen mit einem größeren Konsortium und schauen uns PQC-Geschichten im Auto an. Das war aber erst die eine Sache. Ne? Dann gibt es ja noch die Leute, die Software erstellen. Ja, die müssen halt jetzt irgendwie anfangen, wie kriegen wir die PQC-Geschichten da rein? Ne? Müssen sich mit den Bibliotheken beschäftigen, müssen gucken, wie kriegen wir unsere Software kryptoagil, sodass wir dann auch damit werben können, dass die kryptoagil sind, die anderen die kaufen und solche Dinge. Ne? Also das ist... sind so Migrationsgeschichten. Ne? Und da spielt das Hybride auch wieder eine Rolle. Ne? Hybrid, haben wir ja vorhin schon gesagt, man weiß gar nicht, einer könnte ja plötzlich jetzt kaputt sein. Das ist die andere Geschichte mit den Hybriden. Ne? Man hat auch so ein bisschen Sicherheit, ich kann jetzt beides, ne? Und ich kann jetzt sowohl PQC reden als auch klassisch, ne? Und bin dann vielleicht so ein Bindeglied. Und je nachdem, was mein Partner kann oder nicht kann, kann ich mich dann darauf einstellen.
Gibt noch so ein paar spannende Themen, wie ich finde, bei dem ganzen, im Krypto-Umfeld, sage ich mal. Wie stehst du denn zum Thema Blockchain?
Blockchain ist eine Technologie, die ist erstmal grundsätzlich, ich sag mal, zu mehr imstande, außer irgendwie Geld zu simulieren. Es sucht aber, soweit ich weiß, immer noch seinen Anwendungsfall. Ne? Also es kam noch keiner mit dem goldenen Anwendungsfall um die Ecke.
Hast du vielleicht eine Idee?
Genau, du bist ja der Angewandte.
Ich bin ja der Angewandte. Also mir ist noch kein Fall untergekommen, den man mit Blockchain lösen kann, den man nicht hätte auch anders lösen können und zwar besser. So, aber das ist jetzt sozusagen meine persönliche Erfahrung. Ne?
Ja, aber die Einstellung teilen wir, weil ich bin im Startup-Umfeld unterwegs zum Teil und dann kamen halt immer wieder Ideen, also kommen Menschen auf dich zu und die sagen immer, wir machen das und das und das mit der Blockchain.
Ja.
Und dann denkt man kurz drüber nach und denkt so, aber das könntest du doch auch anders machen und besser machen.
Genau. Ja, aber ich selber beschäftige mich eigentlich nicht mit Blockchain. Okay. Ich kriege halt hier und da was mit. Ne? Mhm. Und dann, ich habe auch noch nie nach einem Anwendungsfall gesucht. Oder? Und vielleicht gibt es jetzt Leute, die machen gerade ein super Blockchain-Projekt und sagen, das stimmt doch gar nicht, könnten jetzt dagegen
reden. Die sollen sich melden.
Tja, ja,
die
sollen sich gerne melden.
Ja. Ich will es jetzt nicht hier runter machen, aber ich...
Also es gibt, glaube ich, ein paar Szenarien, was ich so mitbekommen habe, immer dort, wo Vertrauen Mangelware ist. Also wenn man in irgendeinem Umfeld ist, wo man jetzt niemandem per se vertrauen kann.
Ja.
Das ist, glaube ich, so eine Grundkonstellation in der Situation, die man haben muss. Das kann jetzt bei einem internationalen Szenario oder dort, wo, ich sag mal, anarchische Zustände herrschen, da kann das immer leichter zutreffen. Sobald man einen zentralen Player hat mit einem Staat oder mit einem Unternehmen oder mit einem Unternehmenskonsortium, hat man eigentlich immer eine andere, bessere Möglichkeit, eine leichtere Möglichkeit, ja.
Ja, du wolltest noch was fragen zu Ende-zu-Ende-Verschlüsselung.
Ja, hatten wir im Vorgespräch, das poppt halt immer wieder so hoch. Das ist, ne, also das ist ja auch jetzt wieder in der aktuellen Diskussion, gibt immer wieder Regierungen, die haben was dagegen, Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Vielleicht erklären wir erstmal nochmal, was man darunter versteht, Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, ist ja auch so ein Begriff.
Ende-zu-Ende-Verschlüsselung heißt, dass der Sender auf seinem Gerät oder am besten noch in der Anwendung, zum Beispiel im E-Mail-Programm, eine Nachricht verschlüsselt. Die wird dann übers Internet gesendet und zwar verschlüsselt, ohne dass er ausgepackt wird. Ja, also die geht sozusagen vom E-Mail-Programm ins Betriebssystem-Stack und von da in den WLAN-Router und von da über DSL irgendwie zu jemand anders durchs ganze Internet. Ne? Und erst beim Empfänger im E-Mail-Programm wird es wieder entschlüsselt. Das ist Ende-zu-Ende-Verschlüsselung auf der Applikationsebene. Das hat natürlich den Vorteil, dass das Ding unterwegs nicht gelesen werden kann. Mhm. Hat sogar noch einen anderen Vorteil, dass das die E-Mail verschlüsselt beim Sender, Empfänger, sorry, gespeichert wird, und beim Sender auch, wenn er sich sie irgendwie aufhebt. Ja, dass die auch sozusagen da auch verschlüsselt gespeichert sind. Das ist Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Nicht Ende-zu-Ende-Verschlüsselung oder so, ich sag mal, das krasse Gegenteil davon, das wäre so was wie Hop-by-Hop-Encryption. Mhm. Ne? Also tut sozusagen der Computer auf dem Weg zum WLAN-Router was verschlüsseln, der WLAN-Router entschlüsselt es, verschlüsselt es neu für DSL, ja, dann geht es in der DSL-Linie zum Provider, der entschlüsselt es wieder, weil das auf eine andere, zu einem anderen Provider schickt. Die haben wieder eine eigene, ne? Das wird zwischendrin immer wieder verschlüsselt,
entschlüsselt. Genau, da wird zwar jede einzelne Etappe verschlüsselt,
genau.
Aber zwischendrin halt auch jedes Mal wieder entschlüsselt.
Jeder, ne? Knoten entschlüsselt es wieder. So. Da sind natürlich die entsprechenden Angriffe jetzt noch gar nicht irgendwie von staatlicher Seite denkbar. Ne? Und der zweite Teil deiner Frage war, glaube ich, da haben viele was dagegen.
Ab und zu wird das immer wieder gefordert, dass man Ende-zu-Ende-Verschlüsselung verbieten solle.
Ja, oder dass halt die Forderung nach einer Hintertür ist.
Genau.
Ja, dass man als Staat sagen kann, oh ja, die Kriminellen können jetzt auch alle verschlüsseln, da haben wir was gegen, wir wollen die ja irgendwie schnappen. Und dass man das dann als Vorwand nimmt, um zu sagen, eigentlich bräuchten wir als Staat so eine kleine aufgebohrte Lücke da rein.
Genau, also diese legalen Hintertüren.
Ja, so eine populistische Forderung ist es ja oft.
Genau, okay, das würde bei Ende-zu-Ende-Verschlüsselung müsste man das in die Algorithmen einbauen irgendwie, ne? Oder man müsste irgendwie irgendwo Schlüssel hinterlegen. Es würde auch gehen, es würde auch Hintertüren geben können bei Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Ich sehe aber, dass das da schwieriger ist, als wenn es nur Hop-to-Hop wäre. Aber grundsätzlich sind es sozusagen zwei verschiedene Sachen, ne? Also macht man Ende-zu-Ende oder Hop-by-Hop. Und will ich da drin Hintertüren haben oder nicht, es steht erstmal irgendwie ein bisschen orthogonal. Wobei es wahrscheinlich bei Hop einfacher umzusetzen ist. Da kann man dem Provider sagen, du musst alles speichern.
Fertig. Der Provider muss alles zwischenspeichern, für so und so viele Tage vorrätig halten, und dann kann ich mich an den Provider wenden.
Genau.
Kann man denn überhaupt den Schlüssel so klar einer Seite zuordnen? Also ich meine, bei den Backdoors ist ja auch immer stelle ich mir die Frage, ja, wer sagt denn, dass das nur der Staat dann
hat den Schlüssel? Genau, das ist die andere Sache, ne? Ein Backdoor, auch wenn es sozusagen nur für legale Zwecke da ist, kann dann auch immer missbraucht werden. Ne? Das ist dann halt mal da.
Ja.
Ja, und das ist die Gefahr. Die besteht immer. Ne? Aber nur weil eine Gefahr besteht, irgendwas nicht zu machen, ist ja auch, ne, dann dürft keiner mehr Auto fahren.
Fair, stimmt.
Ja.
Okay, dann lege ich gleich noch nach. Brauchen wir Kryptografie als Schulfach?
So als ganzes Fach. So über mehrere Jahre, so wie Mathe und Deutsch, glaube ich nicht.
Okay.
Das wäre übertrieben, ne, dass man irgendwie in der Schule irgendwie 7 Jahre lang Kryptografie hat. Mhm. Das nicht. Kryptografie in der Schule, ich nenne es mal so, benutzen. Warum denn nicht? Vielleicht sollte es im Rahmen von einem anderen größeren Fach, ich weiß jetzt nicht welches, ne, sowas geben wie IT-Sicherheit im Allgemeinen. Ne, oder
wäre es nicht eigentlich Mathematik? Ist das nicht eine Form von
Mathematik? Da wäre es die Kryptografie. Ne? Also Kryptografie könnte man als Anwendungsbeispiel in Mathematik mal bringen, ne, um es aufzuloggern. Es gibt sehr schöne Algorithmen, da braucht man nur ein bisschen Geometriekenntnisse aus der, keine Ahnung, 6. Klasse oder so. Da könnte man das schon machen. Viel davon ist dann auch Algebra, da könnte man das einbauen, aber als Anwendungsbeispiel. Mhm. Als eigenes Schulfach über mehrere Jahre, glaube ich nicht. Aber, was ich eben schon mal so kurz eingeworfen habe, vielleicht sollte es sowas geben wie IT-Sicherheit. Könnte man ein bisschen Krypto machen, könnte man ein bisschen Datenschutz reinbringen, wie gehe ich mit Passworten um, ne? Ich verrate nicht jedem mein Passwort. Und wäre aber, glaube ich, auch kein eigenes Schulfach. Es gibt doch Informatik in der Schule jetzt, ne? Da müsste IT-Sicherheit ein bisschen mitgelehrt werden und nicht nur, wie baue ich eine Webseite, sondern wie gehe ich mit Passwörtern und meinen Daten um?
Der Blick in die Glaskugel.
Wann meinst du, kommt ein vernünftiger Quantencomputer, der jetzt nicht nur so ein bisschen funktioniert, sondern der richtig was kaputt machen kann, der richtig rechnen kann, sag ich mal erstmal.
Hinreichend groß, nennen wir das.
Ne? Ein hinreichend so wollte großer ich das sagen.
Hinreichend groß bei Quantencomputern heißt genügend viele Qubits, logische Qubits. Man braucht ja immer ganz viele Qubits, um ein Qubit dann herzustellen. Wann kommt der?
Was schätzt du?
Ich bin ja kein Physiker, ne? Aber was schätze ich? Ich kann sagen, ich höre gefühlt seit 25 Jahren, dass er in 20 Jahren kommt.
Okay, ja, dann geht es dir ähnlich wie mir.
Es gibt Fortschritte, definitiv. Ne? Also die werden größer inzwischen. Und es gibt es jetzt auch schon eine ganze Weile, ne, dass man sich Quantencomputer oder Rechenzeit auf Quantencomputern in der Cloud mieten kann. Mhm. Ich meine, es gibt jetzt sogar schon kommerzielle Quantencomputer, die man kaufen kann.
Wie groß sind die?
Wie groß in...
Also, keine Ahnung, ist das dann so ein riesiger Apparat wie die ganz frühen Computer aus den 60ern, dass sie den ganzen Raum brauchen, oder?
Das ist so meine Vorstellung von der Sache, ich weiß es nicht.
Okay.
Aber das ist vielleicht auch die richtige Analogie, ne? Früher waren Computer irgendwie ein ganzer Keller voller Hardware. Ja, und heute habe ich so ein Ding in der Tasche, der kann irgendwie 100.000 Mal mehr oder noch viel mehr, als die damals konnten. Ne?
Ja, also wir haben ja, das ist ja unser Beispiel. Ne? Also
genau.
Und das Haus, der Altbau, für die, die hier vielleicht in Darmstadt ab und zu mal an der Rheinstraße vorbeifahren und das große weiße Haus sehen, da wo wir jetzt drin sind, links daneben ist so ein kleiner Flachbau und der ist um einen Großrechner gebaut worden. Ja, das ist eine alte IBM-Maschine.
Genau.
Genau. Da gab es eine Besucherterrasse, da konnte man zugucken.
Ja, wieder.
So wie das heute also ich finde auch immer das sehr spannend, diese Fotos vom Quantencomputer, ne, wo ich auch denke, ja, kann man dann zugucken beim Rechnen?
Genau. Aber tatsächlich sind wir, also wir als die Welt, ne, ich baue keine Quantencomputer übrigens, sind wir jetzt irgendwie in diesem Stadium, ne, wo die, noch bevor die Computer die Keller gefüllt haben, das sind alles noch irgendwie, außer diesen einen habe ich jetzt irgendwo gelesen, kann man jetzt für ein paar Millionen, ne, kann man sich irgendwie zu Forschungszwecken einen Quantencomputer in den Keller stellen. Mhm. Also sind wir vielleicht doch genau an diesem Punkt jetzt, wo jeder sagt, ja, da kann man doch nichts mit anfangen und bla. Ne? Und dann muss man mal überlegen, irgendwann hat es bei den konventionellen Computern so einen Aufbruch gegeben oder so einen Technologiesprung. Ne? Und jetzt gibt es überall, alles ist voller Computer, überall ist ein Chip drin. Rechenleistung noch und nöcher. Ich würde jetzt nicht behaupten, das kann mit Quantencomputern auf keinen Fall passieren. Mhm. Also das kennt man ja, ne? Dass das da viel schwieriger ist, das glaube ich schon. Ne? Da gibt es dann irgendwie diese Superpositionen, die man aufrechterhalten muss, um aus diesen vielen nicht so guten Qubits gute Qubits zu machen. Das ist schon schwierig. Ne? Es ist irgendwie noch mit massiv Kühlung verbunden. Ne? Die kühlen bis runter, fast runter auf einen absoluten Nullpunkt.
Okay.
Die ganze Geschichte kostet auch viel Geld. Ne? Also nicht nur das Ding bauen und kaufen, ne? Das ist dann auch zu... Aber ja, das sind halt die Dinger, wo ein Computer im Keller einen Keller eingenommen hat, ne? Wo heutzutage jede Chipkarte mehr kann. Mhm. Kann schon kommen. Wann kommt er? Ich weiß es nicht. Die Projekte, die ich jetzt mache, ich mache ja noch mehr Projekte mit PQC. Wir bauen und Chipkarte, weil ich gerade Chipkarte gesagt habe. Ne? Wir machen auch gerade ein Protokoll, PQC basiert für Ausweise. Also auch da wird PQC kommen. Aber was wir sicher wissen, ist, dass die Algorithmen, die wir jetzt haben, irgendwann alt sind. Mhm. Und wenn die sozusagen gediegen altern und man braucht nur längere Schlüssel, dann ist es ja noch schön, aber irgendwann geht es auch nimmer, weil es dann wieder zu langsam wird. Also braucht man irgendwann neue Algorithmen. Das heißt, migrieren muss man irgendwann früher oder später sowieso. Ne? Und viele sagen jetzt auch, ja, ich glaube zwar nicht an Quantencomputer, ne? Aber lass uns die Gelegenheit nutzen, die Systeme so zu bauen, dass wir Quantenalgorithmen benutzen können. Auch wenn der Quantencomputer nicht kommt, sind es ja alternative Algorithmen, die ja nicht nur gegen Quantencomputer sicher sind, sondern natürlich auch gegen normale. Mhm. Ja, und selbst wenn der Quantencomputer dann nicht da ist, haben wir eine ganze Schar von Ersatzalgorithmen. Lass uns das nutzen, Quantencomputer hin oder her. Mhm. Ja, und das ist eine Einstellung, die finde ich sehr vernünftig.
Aus dem Nähkästchen.
Wir hatten auch gesehen, dass du eigentlich erst vor deinem Studium eine Ausbildung gemacht hast. Ja. Bei der GEWA GmbH, da hatten wir, glaube ich, gesehen, dass es eher so, das war so Maschinenbau-mäßig.
Maschinenbau ist das, ja.
Genau. Und dann zum Informatikstudium und dann...
Was war das für eine Ausbildung?
Wie bist ja, du
dann? Maschinenbaumechaniker.
Genau.
Also, wie bin ich da gelandet? Gut, ich war irgendwann in der Schule, ne?
Ja.
Wie man das halt so ist. Und da war ich auf dem Gymnasium in Miltenberg. Und ich war nicht so der allerbeste Schüler. Ich war ziemlich schlecht sogar. Und bin dann nach der 10. vom Gymnasium ab mit mittlerer Reife und habe eine Ausbildung gemacht. Mhm. Maschinenbauer. Maschinenbaumechaniker ja. Bei der GEWA in Kleinheubach. Während ich die Ausbildung gemacht habe, hat mein Bruder, großer Bruder, gleichzeitig angefangen, Informatik zu studieren.
Ah, okay.
Und der hat mich dann so ein bisschen angefixt.
Ja, okay.
Und dann habe ich immer irgendwie, also wir haben vorher auch schon ein bisschen mit Computern immer so rumgemacht und er hat deswegen schon Informatik studiert. Und der hat dann halt sozusagen Begeisterung mit nach Hause gebracht und die habe ich mir aufgenommen.
Das hat ja gut geklappt.
Das hat gut geklappt, ja.
Und du hast dann auch direkt promoviert über PKI-Strukturen, wenn ich das richtig gelesen habe.
Public Key Infrastrukturen, genau.
Ja. Ja. Bei Professor Buchmann, das ist ein sehr, sag ich mal, das ist ein ziemliches Brett, haben wir uns überlegt, Oliver und ich. Wie kam das denn dazu? Also ich meine, Maschinenbau und Ausbildung ist ja eher so ein sehr hands-on, sag ich mal. Und dann so eine Dissertation.
Da wolltest du es dann wissen, oder?
Ja, schon. Da hat der Bruder ich, ganze Arbeit geleistet.
Weiß ich jetzt auch nicht. Also wie kam es, kann ich wieder erzählen. Wie dick das Brett ist, das müssen andere entscheiden.
Wir waren beeindruckt.
Wie kam das? Also gut, ich habe irgendwann Informatik studiert, ne? Und dann muss man halt verschiedene Fächer aus verschiedenen Bereichen hören, unter anderem die Theorie. Und in der Theorie habe ich dann Krypto gehört bei Johannes Buchmann. Und das hat mir gefallen. Ne? Und dann habe ich auch meine Diplomarbeit, war es ja damals noch, ne? Vor Master, habe ich da meine Diplomarbeit gemacht in Public Key Infrastruktur. Ne? Da bin ich halt hin, habe dir ein Thema für mich und so, hat mir gefallen. Und die haben mir das halt als Thema gegeben und dann habe ich da meine Diplomarbeit gemacht und die war schon auch nicht so schlecht. Und dann gab es da tatsächlich ein Projekt, wozu das gut gepasst hat und ich konnte auf demselben Thema weiter promovieren.
Okay, super.
So ist es gekommen. Ich glaube, ich war in der Gruppe von Johannes Buchmann, der am allermeisten hands-onste. Weil ich habe viele Dinge, meine Sachen damals noch hatten viel mit, ja, das war schon so der erste angewandte Kryptographie. Ich nehme Algorithmen, ich tue Dinge, ich wandle das um und ich setze es dann praktisch so um, dass es funktioniert wirklich. Und es gab viele in der Gruppe, die waren eher so wirklich die Hardcore-mathematischen Kryptographen. Und ja, ich habe dann gelernt zu verstehen, von was die reden.
Okay.
Ja, das hat dann schon dazugehört. Ich wusste dann, hatte meine Grundlagen dann und konnte irgendwie, habe zumindest gewusst, von was die reden. Aber ich war da schon der Allerpraktischste.
Ja, uns ist nur aufgefallen, also bei der Recherche, wir durchforsten ja dann das Internet. Und auf LinkedIn haben wir zwar ein reichhaltiges Profil gefunden, aber kaum Aktivität.
Ja, warum ist die Frage
wahrscheinlich. Genau.
Ich mache tatsächlich nichts auf LinkedIn, ganz, ganz wenig. Ich habe da, glaube ich, auch die Benachrichtigung abgeschalten. Ich bin da irgendwie manchmal drauf und habe dann gar nicht so viele Nachrichten. Ne? Alle paar Monate habe ich dann mal irgendwie 5 Nachrichten. Nichts. 4 davon sind irgendwelche Stellenangebote.
Ja, das haben wir uns gedacht.
Das war unsere Hypothese. Das ist einfach die Kopfgeldjäger, die nerven.
Ja, aber wie gesagt, ich warum mache ich nichts auf LinkedIn? Keine Zeit, keine Lust.
Verständlich.
Brauche ich's? Ich habe auch nicht das Gefühl, ich bräuchte das.
Mhm.
Ja. Warum habe ich überhaupt ein LinkedIn-Profil? Irgendwann habe ich gedacht, man muss das haben. Ne? So, musste jeder so ein Ding haben. Dann habe ich das halt gemacht. Früher war ich da.
Man brauchte ein Monchichi und irgendwann war es da und keiner weiß mehr heute, wozu es eigentlich gedient hat.
Früher war ich da tatsächlich, also noch. Ganz am Anfang war ich da noch aktiv im Sinne von, ich muss jetzt möglichst viele Kontakte kriegen. Da gab es mal so ein, wer die meisten Kontakte hat, ist irgendwie der Beste. dann habe ich mich halt irgendwie drum gekümmert, Leute zu finden, die ich kenne und die einzuladen und hoffentlich eingeladen zu werden und so. Und das waren dann, aber das mache ich auch schon Jahre nicht mehr.
Mhm. Funktioniert auch so.
Ja, gut, ja, man wird dann mal, von den 5 Nachrichten ist dann mal eins eine Einladung von irgendwie einem alten Bekannten. Die nimmt man dann auch an, aber ich gehe da jetzt nicht mehr, schon Jahre nicht mehr irgendwie auf die Suche, möglichst viele Kontakte zu finden. Das war irgendwie damals so der Hype. Das hat man so gemacht und dann habe ich das halt auch gemacht.
Ja. Ja. Gibt es noch andere Themen nebendran, wo du sagst, ach ja, das ist nicht der heiße Scheiß, aber irgendwie schon auch cool?
Ja, ich habe mit Privacy, das steht aber, also ich mache auch, forsche auch im Bereich Privacy. Mhm. Das steht aber jetzt tatsächlich im Moment hinten an, weil der PQC der heiße Scheiß ist. Aber da gibt es auch wichtige Projekte, die man mal machen sollte. Also was mir zum Beispiel bei der Privacy und also beim Datenschutz, und da haben wir ja in Europa und in Deutschland eigentlich mindestens mal vorbildliche, wenn nicht sogar übervorsichtige Gesetze, mhm, und sichern alles und jeden ab. Aber das in der Praxis zu benutzen für den Bürger ist, finde ich, irgendwie eigentlich next to impossible, also unmöglich, ne? Also man hat das Recht, bei jeder Firma, bei jeder Institution seine Daten einzusehen und die ändern oder löschen zu lassen. Mhm. Das darf ich, das steht mir gesetzlich zu. So, weißt du, bei welcher Firma du deine Daten hast? Kannst du bei allen Firmen irgendwie deine Daten löschen lassen oder einsehen? Du weißt doch gar nicht, wo deine Daten sind. Ich habe das Recht dazu, die alle löschen zu lassen, aber ich kann das gar nicht, weil ich es gar nicht weiß. Ne? Dann geht man halt mal irgendwie die Großen, ne? Weil, na gut, man hat schon mal was auf Google gemacht, man hat einen Amazon-Account, die. Mhm. Ja, und das ist ja, obwohl das die Großen sind, nur die allergeringste Spitze vom Eisberg. Niemand hat eine Ahnung, wo seine Daten sind.
Mhm. Stimmt.
Ja? Ja. Also man kann das Recht, das man hat, gar nicht ausüben, weil man das selber triggern muss. Und man kann auch nicht sagen, gib mir mal eine Liste von allen, die meine Daten haben.
Mhm. Na klar. Ja. Wer hat diese Liste?
Ja, weiß ja keiner. Und dann fängt man mal an und überlegt. Ne? Dann habe ich gedacht, irgendwie muss man es doch rauskriegen können. Ah ja gut, jeder, der mir mal eine Rechnung geschickt hat. Okay, und so. Und dann fängt man an zu sammeln und so. Ne? Aber man wird dann ziemlich schnell gewahr, dass es irgendwie, dass man keine Chance hat, seine Daten wiederzufinden. Man weiß es nicht. Und das ist einer der Punkte, der mich am meisten stört. Mhm. Da habe ich tatsächlich auch mal ein Projektchen angefangen und so. Und
ja. Auf der Suche nach den verschwundenen Daten.
Auf der Suche nach den verschwundenen Daten. Nee, ich habe dann sozusagen, wir haben auch angefangen, das Projekt haben wir bis zu dem Punkt, wo wir es uns vorgenommen haben, auch vorangetrieben. Mhm. Haben wir eine App gemacht, die einem hilft, halt seine Daten zu sammeln.
Ach, wie heißt sie denn?
Die gibt es noch nicht, die liegt bei uns im Repository noch, die ist noch nicht fertig.
Okay, schade.
Und liegt im Moment auch auf Eis. Ja, und da ging es dann um genau solche Sachen. Ne? Man kann dann irgendwie eingeben, wen man kennt. Also wo man weiß, wo man Daten hat, und die App macht dann auch so interaktive Fragespiele, von wem hast du eine Rechnung gekriegt, darf ich meinen. Und dann fängt es wieder an, ne? Dann wäre es ja eigentlich gut, wenn die App sozusagen in den E-Mails guckt, mit wem man Kontakt gehabt. Dann muss man aber der App Zugriff auf die E-Mail-Daten geben, also auf die E-Mails. Ne? Das ist dann auch schon wieder so Datenschutzzeug. Warum soll ich denn jetzt einer Applikation Generalzugriff auf alle meine Daten geben? Ne?
Das ist dann macht's so. Das wirklich besser,
ja. Ja, ja, genau. Ne? Gibt es dann solche, philosophischen Fragen. Will ich eine App, die mir beim Datenschutz hilft, die alle meine Daten kennt? Eigentlich nicht. Oder vielleicht schon. Oder?
Das kommt drauf an, wer die betreibt. Ja, also,
halt. Ja. Genau, das sind ja jetzt so Treuhändermodelle, die ja auch diskutiert werden im Datenschutz, dass man halt gewissen Instanzen dann die Vollmacht quasi übergibt.
Ja, also bei uns war der Plan, dass die tatsächlich lokal läuft. Mhm. Ja, also dass keine dritte Person die hat. Und dann waren da auch so Dinge drin, wie man kann dann sagen, okay, ich habe jetzt hier den Anbieter XY, lad mir mal von dem meine Daten runter. Das geht ja auch bei jedem anders. Ne? Man darf irgendwie bei jedem die Daten runterladen.
Ja, wenn wir Schnittstellen haben, dann kann man es vielleicht machen.
Genau, und dann muss man das irgendwie im Web, und bei jedem geht es irgendwie anders da. Mhm. Und die müssen das auch in einem elektronisch verarbeiteten Format geben. Ne? Bei dem einen kriegt man irgendwie eine ZIP-Datei, irgendwie Gigabyte groß, wo jeder Zugriff gelockt ist, wo man seine Daten nicht findet. Der andere schickt einem JSON. Ne? Das ist ja alles. Und dann muss man damit umgehen können. Und ich kann doch meine, dann habe ich jetzt meine Daten, aber finde sie nicht, weil die irgendwo zwischen.
Ja. Ja, also ich könnte eine JSON-Datei jetzt auch nicht einfach so verarbeiten.
Genau, und die kann man dann in einem Viewer aufmachen, ne? Da kann man dann schon schön darstellen lassen, aber dann ist da auch sozusagen ja alles drin. Da steht dann halt, wann du dich eingeloggt hast und du bist dabei interessiert, was weiß denn da eigentlich über mich, außer dass ich mich eingeloggt habe. Und das findet man dann halt nett, ne, bei manchen oder wenn die Daten, das ist so eine Art Steganographie da, was du vorhin gefragt hast, oder wenn die Daten sozusagen in den Daten versteckt. Ja, also hier könnte man noch ziemlich viel Richtung Usability für Privacy tun. Nicht nur irgendwie sagen, gebt eure Passwörter nicht her, sondern vielleicht müsste man das, habe ich mir auch mal überlegt, vielleicht müsste das so ähnlich sein wie bei anderen, das sind dann meistens irgendwie staatliche Stellen, glaube ich, oder sowas, oder auch Versicherungen machen das, dass du einfach einmal im Jahr einen Brief kriegst, ich habe die Daten von dir. Oder vielleicht einfach nur, ich habe Daten von dir.
So wie die Rentenbescheide.
Ja, man kriegt da irgendwie ab und zu mal einen Rentenbescheid, ne, und dann weiß man, ah, guck mal, von dem habe ich. Ja, dass das so, dass so eine Umkehr gibt, ne, und dass man dann.
Dass man so eine,
auf der anderen Seite habe ich keine Ahnung, ne, wenn man dann im Jahr 10.000 Briefe kriegt, wo drin steht, ich habe Daten von dir, ist vielleicht wahrscheinlich auch nicht das Richtige.
Nee, ne, was will ich dann auch, wenn es mich nicht interessiert?
Also müsste man wieder sagen, es muss eine zentrale Stelle geben, wo man das abrufen kann. Dann gibt es wieder eine zentrale Stelle. Aber da müssten ja die Daten nicht stehen. Ne? Da müsste nur stehen, wer hat Daten von wem. Aber selbst das ist ja schon wieder, sind schon wieder private Daten.
Irgendwie beißt sich die Katze in den Schwanz gerade.
Das ist nicht einfach.
Ja.
Aber mehr Usability, das.
Das wäre schon wünschenswert. Das wär immer wünschenswert, ja. Mehr Überblick auch, definitiv. Manchmal wundert man sich, ne?
Ja. Gut, aber da kommst du nochmal hin. Das Projekt ist.
Ja, auf
das
jeden Fall.
Das liegt im Moment auf Eis.
Das ist schade. Ja. Aber das ist auf jeden Fall super interessant. Sag mal Bescheid, wenn es wieder auftaucht.
Okay. Das werde ich tun.
Genau. Gut, dann. Wenn wir nichts vergessen haben, dann kommen wir zum Ende.
Ja.
Genau. Ganz herzlichen Dank, Alex, dass du bei uns warst.
Danke für die Einladung.
Vielen Dank.
Danke auch an Regie und Technik, die Evelina Winkler und die Caroline Strohbehn. Danke an unseren Schnitt und die tolle Jingle-Stimme Saskia Künstner. Und an meine liebe Co-Moderatorin Anna Spiegel. Wie immer freuen wir uns über Fragen und Anregungen. Also wer Themenwünsche hat, Vorschläge für Gäste, wer selber mal kommen möchte, sich selbst vorschlagen möchte, gerne einfach Mail an podcast@sit.fraunhofer.de. Ja, und ich sage schon mal Tschüss, Anna, bis zum nächsten Mal.
Ja, bis dann. Vielen Dank an alle.
Tschüss.
Tschüss.